Willkommen auf Bayern 2. In 3 Wochen, da gibt's unser Podcast-Festival in Nürnberg. Und vielleicht haben Sie ja Lust zu kommen und den Talk einmal live zu erleben. Am 16. Oktober empfängt meine Kollegin Caro Matzko Karl Theodor zu Guttenberg. Alle Infos und Tickets, die gibt's unter podcastfestival.de. Und jetzt zu meinem heutigen Gast. Hallo nach Berlin, Apami Schönauer.
Hallo, freut mich.
Mich auch sehr. Welches Möbelstück bei Ihnen zu Hause erzählt eigentlich Ihre Geschichte?
Ich würde sagen, ein Stuhl. Ein Stuhl, das ich von, bevor ich mein Studium beendet hatte, von meinem Vater geschenkt gekriegt habe. Und das ich selber ein bisschen nach meinem Studium, nachdem ich mich dann mit dem Thema Stühle auseinandergesetzt habe, selber umgebaut habe. Und das erzählt einfach eine Geschichte. Und dieser Stuhl ist mittlerweile vintage. Ich habe ihn gestrichen, lackiert immer wieder und der ist immer wieder abgeblättert. Ich würde sagen, ja, der Stuhl ist es.
Zu Gast bei Anja Scheifinger auf Bayern 2.
Apami Schönauer, leidenschaftliche Architektin.
Ja, und wenn Sie sagen, der Stuhl erzählt eine Geschichte, welche denn?
Meine. Meine Geschichte. Dieser Stuhl ist mit mir schon bestimmt 6-mal umgezogen, war immer wieder in anderen Räumlichkeiten und erzählt so ein bisschen, wie ich mich weiterentwickelt habe. Der war ganz am Anfang in einem ganz kleinen Studentenraum und jetzt steht er halt in einer großen, schönen Wohnzimmerküche und genießt Berlin.
Und hat welche Farbe inzwischen?
Holz abgeblättert. Ich habe dann immer wieder den Sitz neu mit einem Stoff bespannt. Ich habe dann den oberen Teil, die Rückenlehne, mit einem Kupferspray angesprüht. Das ist dann wieder ein bisschen abgeblättert, ja.
Sehr schön. Also man hört das schon ein bisschen raus, Sie feilen nicht nur an dem Stuhl, sondern überhaupt am Interieur, auch Ihrer eigenen Wohnung. Sie sind ja Architektin, entwerfen viele Sachen, aber Ihnen geht es da nicht nur um die Außengeschichten, sondern eben auch um, wie eine Wohnung innen aussieht, oder?
Ja, ganz klar. Also die Geschichte dahinter, ob bei einem Menschen oder bei einem Raum oder sogar bei einem Stuhl, ist mir ganz, ganz wichtig. Weil ich denke, wenn man die Geschichte versteht, wo dieses Haus entstanden ist und was es selber für eine Geschichte erzählt, dann kann man damit viel besser umgehen, es gestalten, es verstehen. Und das ist mir sehr, sehr wichtig.
Und wenn wir davon sprechen, wo der Mensch entstanden ist, Sie sind entstanden im Iran. Gibt es da auch ein Möbelstück in Ihrer Wohnung, das an Ihre erste Heimat erinnert?
Das ist jetzt ein bisschen schwierig. Ich bin mit 6 nach Deutschland gezogen. Da würde ich sagen, sind ein paar gute Sachen von meinem Vater und von meiner Mutter übrig. Mein Vater war Schreiner und er hatte eine Firma. Er hat selber eigene Möbel designt. Er hatte sein eigenes Logo mit seinem Namen und davon ist was übrig geblieben und die stehen bei mir in der Wohnung, ja.
Und auch was typisch Deutsches?
Ja, sicher. Typisch deutsch ist ganz viel bei mir. Also es macht ehrlicherweise immer den Mix aus, ob es in meiner privaten Wohnung ist oder ob es in meinem Beruf als Architektin ist. Ich bringe irgendwie immer beide Flairs mit rein.
Mhm. Und überhaupt, Sie schrauben, glaube ich, gerne und Sie basteln gerne und sind da in der Wohnung auch ziemlich werkelig unterwegs, oder?
Total. Ich habe irgendwann seit klein an, als ich kann mich genau erinnern an die Firma von meinem Vater, an die Werkstatt, wie es nach Holz und wie es nach Farbe gerochen hat und wie er immer, wenn er nach Hause gekommen ist, gerochen hat. Und ich habe da immer schon mitgewerkelt. Ich habe dann immer einen Hammer in die Hand genommen, auch wenn ihm das immer ein bisschen zu gefährlich war, habe ich das gemacht bis heute, dass ich wirklich selber alles selber, also sei es eine Lampe, sei es kleine Möbel streichen, alles, was man aufbauen kann, das mache alles ich selber, eine Bohren, dübeln, ein Bild an die Wand schrauben. Es macht mir auch tierisch Spaß. Nähen, ich habe eine Nähmaschine und ich habe die Vorhänge alle bei uns zu Hause umgenäht. Ja, ich mag das gerne.
Wir werden einen langen Weg mit Ihnen nachzeichnen. Lang nicht, weil Sie alt sind, sondern einfach, weil es so viele verschiedene Facetten gibt. Und Sie sagten aber mal, in dem Moment, wo ich begonnen habe, Architektur zu studieren, war alles so easy. Warum?
Weil ich gemerkt habe, dass es genau meins ist. Ich habe das auf einmal gefunden. Die Schule war nicht einfach. Ich habe da Fächer gehabt, die haben mir keinen Spaß gemacht. Da musste ich mich immer durchboxen durch Dinge, die mir keinen Spaß gemacht haben. Und als ich aber in dem Architekturstudium ankam, da war es wie sagt man auf gut Deutsch, Arsch auf Eimer. Das hat einfach gepasst. Und das habe ich einfach sofort gespürt, weil es dann tatsächlich mir leicht fiel. Ich habe nur gute Noten geschrieben und ja, es hat einfach tierisch Spaß gemacht.
Also ist es doch so, oder? Da, wo es einem leicht fällt, da ist man eigentlich richtig.
Ja, absolut. Und das ist auch echt meine Devise an die Leute da draußen, die irgendwie nicht gern zur Arbeit gehen oder die irgendwelche Dinge nicht gern machen. Lasst es. Tut Sachen, die euch Spaß machen, weil da ist man auch richtig gut drin. Dann hat man auch Erfolg.
Ja, wobei ja manchmal so eine, ich sag mal, eine deutsche oder vielleicht auch eine protestantische Sichtweise ist, es muss Arbeit, ist mühsam. Und vielleicht fällt es deswegen oft Leuten nicht so leicht zu sagen, ich gehe da, wo der Weg leicht ist.
Ja, so habe ich das jetzt natürlich nicht gemeint, sondern dass man sich jetzt immer den leichteren Weg aussuchen soll, sondern eher das, was tatsächlich dann im Job, also ich finde, man muss jeden Morgen aufstehen und das Gefühl haben, nicht jeden Tag, aber 90%, ich habe Lust, zur Arbeit zu gehen. Und ich rede jetzt nicht von wirklich Arbeit, die dahinter steckt. Also meine Arbeit ist wahnsinnig anstrengend. Ich mache natürlich auch mal Überstunden. Ich muss auch mal am Wochenende was tun. Aber ich meine damit, ich mache das gerne, weil mir der Job einfach tierischen Spaß macht. Und ich trage gerne diese Verantwortung.
Lange gab es ja, ich glaube, so haben Sie es auch empfunden, keinen so richtig roten Faden in Ihrem Leben. Also jetzt, wenn wir zurückblicken und die Architektur in Ihr Leben kam, wo Sie sagen, jetzt hat sich dann alles so gegeben, glaube ich, sehen Sie es anders. Könnten wir heute sagen, so im Rückblick, Schönheit und Ästhetik ist ein roter Faden?
Auf jeden Fall ist Ästhetik Schönheit eher weniger, aber die Ästhetik an sich, ob an egal was, ist bei mir ein Faden geworden, der immer stärker war. Als Kind habe ich schon gemalt, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass ich das als Kind schon so wahrgenommen habe, sondern ich habe dran gearbeitet und dann ist dieser rote Faden immer stärker und stärker geworden, der mich jetzt begleitet, ja.
Und der Sie auch begleitet hat bis hin zur jetzigen amtierenden Miss Germany. Ich dachte schon, wenn man Schönauer heißt, muss man auch mal vielleicht an einem Schönheitswettbewerb teilnehmen. Darüber werden wir noch ein bisschen länger reden. Aber eine Frage, die, glaube ich, viele Menschen nicht so gut für sich beantworten können. Und ich habe manchmal das Gefühl, Frauen noch weniger als Männer, ist, was finden Sie an sich selber schön? Können Sie die beantworten?
Ja, ich finde sehr viel an mir schön. Also wenn Sie jetzt nur äußerlich meinen, dann klar, ich mag meine Haare, ich mag meine Hände. Da gibt es einiges, was ich Ihnen jetzt aufzählen könnte. Und innerlich habe ich auch sehr viele Seiten, die ich selber an mir schön finde. Und ich würde einfach sagen, ich bin im Grund zufrieden.
Das sagt Apamee Schönauer, eine sehr zufriedene Apamee Schönauer in 1:1 der Talk auf Bayern 2. Und ich freue mich, wenn wir gleich weitersprechen, wo Sie aufgewachsen sind, wie es da war. Aber zuerst gibt es eine Musik, die Ihnen sehr ans Herz gewachsen ist. Ayo.
Ayo hat mich in meinem Studium begleitet. Es hat mich mit meinem Onkel im Iran verbunden. Er hat das aus dem Iran immer gehört und ich habe das hier gehört. Ich war auf ihrem Konzert. Ich finde, das ist eine ganz, ganz tolle Frau und ihre Stimme ist so wahnsinnig schön. Ist einfach eine tolle Persönlichkeit mit einer wunderbaren Stimme.
Und hier ist sie. Down on my knees, I'm begging you. Down on my knees, I'm begging you. Love you more than me. Do you really, really think so? Do you really think she can give you more than me? Just to me, then my-
begging, please love me. I love you, I love you. I'm begging, please love me. I'm dying, I'm crying. Please don't leave me. No, 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 no.
Apame Schönauer heute, mein Gast in 1:1, der Talk auf Bayern 2, die 1985 in Teheran geboren ist. Und die Eltern haben ihnen den Namen Apame gegeben, der was bedeutet?
Apame bedeutet, wenn Farben im Einklang sind.
Das ist wie total passend. Irre,
weil, ja, es ist total passend. Also das heißt ganz genau übersetzt, vom Herzen gefärbt. Und meine Mutter hatte eine Schülerin, die hatte sie sehr, sehr gern. Meine Mutter ist Mathelehrerin in Iran und auch hier gewesen, oder ist es auch noch. Und daher habe ich diesen Namen bekommen, Apame. Und der passt irgendwie auch Arsch auf Eimer.
Und wenn Sie gerade so schon sagten, Ihr Vater ist Schreiner und die Mama Mathelehrerin, das vereinigt sich in der Architektur doch auch beides, oder?
Genau, das stimmt. Das heißt, ich habe die Kreativität und das Malen und die Liebe für die Architektur, habe ich alles über meinen Vater. Und von meiner Mutter habe ich das Logische, irgendwie das logische Denken, dieses ganze Zwischenmenschliche und die Kommunikation. Ich habe wirklich von beiden, genau, einfach von beiden habe ich mir so den Part rausgenommen, den ich irgendwie brauche, dass es irgendwie für mich sehr, sehr gut passt.
Mhm. Mit 6 sind Sie nach Deutschland ausgewandert, zunächst mit Ihrer Mutter und Ihrer Schwester. Ich kann mir vorstellen, es gibt trotzdem noch Kindheitserinnerungen an den Iran, oder?
Ja, die gibt es. Ich kann mich an unser Haus erinnern. Ich kann mich an meine ganze Familie erinnern, wie wir am Flughafen standen und ich habe es nicht richtig verstanden, was gerade passiert in dem Moment. Aber die haben alle in einer Reihe gestanden, haben zum Teil geweint und haben sich verabschiedet. Damals wusste ich nicht, dass wir wirklich wegziehen.
Mit 6 ist Ihnen denn erzählt worden?
Nein, dass wir gehen, das habe ich aber irgendwie über die Jahre dann erst verstanden. Ich habe es in dem Moment, als ich am Flughafen war, nicht richtig verstanden, sondern dass Mama mit uns auf eine Reise geht. Und dann habe ich meinen Onkel umarmt und der hat angefangen zu weinen. Ich kann mich ganz genau daran erinnern. Und ich habe dann angefangen zu weinen, einfach weil der Moment so traurig war. Und ja.
Was hat denn den Ausschlag gegeben, dass die Familie gesagt hat, in Iran sehen wir keine Zukunft?
Das haben meine Eltern für mich und meine Schwester gemacht. Also mein Opa, der hat für das Geheimregime, für den Schah noch gearbeitet. Und dann, als die Diktatur kam, musste er ins Gefängnis. Er war 3 Jahre in Teheran im Gefängnis. Und zu der Zeit hat dann auch meine Mutter von heute auf morgen ihren Job als Mathelehrerin verloren. Die haben ihr einfach nahegelegt, brauchst nicht mehr kommen. Da waren ganz viele so kleine so Vorfälle. Und dann, ich war in der ersten Klasse, 6 Monate war ich dann irgendwie schon in der ersten Klasse und ich habe scheinbar mich geweigert, in einer reinen Mädchenschule, wo die Lehrer Lehrerinnen sind, also nur Frauen, habe ich hinterfragt, warum muss ich mein Kopftuch tragen? Es sind 40 Grad draußen, mir ist heiß. Und wenn doch die Religion sagt, dass Männer meine Haare nicht sehen dürfen, warum muss ich das Ding tragen? Und habe es dann scheinbar abgenommen. Mhm. Und dann wurde meine Mutter zur Schule zitiert, der man da nahegelegt hat, dass ich mich nicht fügen würde. Und meine Mutter erzählt dann, da war mir klar, wir müssen hier weg. Ich muss dich und deine Schwester in ein Land bringen, wo ihr in Freiheit leben könnt und wo ihr studieren könnt, was ihr wollt, anziehen könnt, was ihr wollt, kommunizieren, wie ihr wollt. Und mein Opa ist dann nach Flensburg ausgewandert, warum auch immer Flensburg. Und dann sind wir nachgezogen.
Also der Opa war schon vorher da. Der Opa, der im Gefängnis war,
genau,
ist dann schon vorher nach Deutschland gegangen.
Meine Tante hat nämlich auch schon in Flensburg gelebt und die war hochschwanger. Und sie hat dann beantragt, dass, weil sie keine Familie hier hat und sie hatte eine sehr schwere Schwangerschaft, ob ihre Schwester kommen kann und ihr beistehen kann. Und das heißt, Deutschland hat uns erlaubt, Asyl zu beantragen und dann sind wir nach Deutschland gekommen und durften dann nach ein paar Jahren, dass wir hier gelebt hatten, durften wir dann sozusagen den deutschen Pass beantragen. Das heißt, wir sind nicht irgendwie geflohen oder wie auch immer, sondern durften, damals war es natürlich einfacher als heute, durften wir dann aus den Gründen, die meine Tante genannt hatte, nach Deutschland ziehen.
Erinnern Sie sich noch an Ihren ersten Eindruck, den Sie hatten von dem neuen Land, wo Sie ja sagen, Sie wussten noch gar nicht, dass es jetzt für immer ist?
Ja, ich erinnere mich, es war wahnsinnig kalt. Flensburger, der nordische Wind, es war so kalt. Und wir sind, glaube ich, im November oder Dezember angekommen. Meine Mama hat uns dann so Winteranzüge gekauft. Und ich weiß noch, wie der Wind es geschafft hat, dass ich weiter springen konnte. Ich kann mich ganz genau daran erinnern und dachte, wow, wo sind wir hier? Es ist so kalt, der Wind ist so dolle. Das ist meine Erinnerung.
Der Papa ist erst später nachgekommen. Der musste noch ein paar Sachen im Iran regeln, bevor er kommen konnte. Die Mama war also erst mal bei der Schwester, das haben Sie ja schon gesagt. Später, als der Papa nachgekommen ist, haben 4 Personen in einer Einzimmerwohnung gelebt.
Richtig.
Der Papa hat Zeitungen ausgetragen. Die Mama ist putzen gegangen.
Ja.
Was haben Sie denn nach der Schule gemacht?
Ich habe zum Teil Mama geholfen. Ich bin zum Teil mit Mama in die Praxisen gegangen, damit die Arbeit schneller geht. Meine Mama oder beide Eltern Akademiker und mein Papa hat Zeitungen ausgetragen. Der hatte seine Firma verkauft, der hatte unser Haus, die Autos verkauft, die Mitarbeiter wurden dann natürlich entlassen, damit er dann nachziehen konnte. Und meine Mama, die Akademikerin war, das war direkt in Deutschland noch nicht anerkannt, sondern man hat zu ihr gesagt, nee, dein Diplom ist uns nicht anerkannt. Und damit wir einfach erstmal Geld verdienen können und ankommen können, hat Mama diverse Praxen geputzt. Und ich bin manchmal nach der Schule mit, damit es für Mama schneller geht. Und habe Staub gesaugt zum Beispiel.
Und sind oft umgezogen mit der Familie. Also der Anfang war ziemlich unstet. Ich glaube, Sie haben ja in Flensburg angefangen, sind dann auch in Göttingen gewesen, in Stuttgart. Ich glaube, 8-mal Schule gewechselt. Das heißt, zusätzlich zu dem ziemlich harten Neuanfang in der Schule ganz am Anfang, wo Sie nichts verstanden haben, kam ja immer wieder dieses Gefühl, ich fange irgendwo ganz von vorne an und bin immer wieder die Fremde auch.
Ja, genau. Meine Eltern haben dann eigentlich ziemlich schnell gemerkt, dass sie gar nicht zusammenpassen. Und das hat dann noch dazu beigetragen, irgendwie in einem fremden Land. Und dann aber Mama und Papa, die sich gar nicht verstehen und sich immer wieder getrennt haben und immer wieder zusammengefunden haben, weil irgendwie wollten sie es, dann wollten sie es nicht. Dann waren meine Schwester und ich immer hin und her gerissen. Dann haben wir beide bei Papa gewohnt, dann haben wir beide bei Mama gewohnt. Dann hat mal der eine dort gewohnt und der andere. Das heißt, es ging immer wieder. Und dementsprechend haben wir dann sehr oft die Schule gewechselt. Dann sind meine Eltern nach Göttingen gezogen. Fokus waren dann natürlich auch immer die Bildung von mir und meiner Schwester. Die wollten immer wieder ihren Neuanfang hinkriegen. Also meine Eltern, dass sie immer wieder zueinander finden. Und dann auch immer dieser Fokus, wo geht's den Kindern am besten? Und das war natürlich wahnsinnig anstrengend.
Was würden Sie sagen, hat Ihnen da Halt gegeben in der Zeit?
Ich glaube, trotzdem die Familie. Ich habe eine ganz, ganz enge Beziehung zu meiner gesamten Familie, die mittlerweile überall verstreut ist, in Amerika, in Kanada, im Iran, noch sehr, sehr wenige Leute. Und irgendwie war der Halt immer die Familie. Also wir haben immer ganz viel telefoniert und meine Eltern, auch wenn sie verstreut waren und immer wenn sie nicht wieder zueinander gefunden haben, haben sie doch immer das Beste für uns gewollt. Und das war mir auch als Kind und Jugendlicher immer klar, dass die kämpfen für sich, kämpfen jeder einzeln, kämpfen, um in diesem Land es irgendwie hinzukriegen. Aber doch der Fokus für beide immer ich und meine Schwester waren.
1:1, der Talk auf Bayern 2. Anja Scheifinger im Gespräch mit
Apame Schönauer, Miss Germany mit 39.
Und zwar die amtierende Miss Germany. Was war denn im Februar Ihre erste Reaktion, als Sie hörten, Sie haben gewonnen?
Ich habe es nicht geglaubt. Ich habe dann, kennen Sie so einen Moment, wo dein Name gerufen wird und du drehst dich dreimal um und denkst, hat die jetzt gerade echt meinen Namen aufgerufen?
Und das ist wie im Echo und nicht wirklich.
Ja, genau. Es war ein ganz, ganz unbeschreiblicher Moment. Aber dann habe ich zu meiner Familie geschaut, die schreiend und weinend war. Und dann habe ich das geglaubt. Wahnsinn.
Warum haben Sie mitgemacht?
Weil ich was verändern wollte. Ich habe eine 3 Jahre alte Tochter Und die hat schon ganz viel in mir bewirkt, dass ich, als sie auf die Welt kam, dachte, oh, ich möchte gerne ein Vorbild für sie sein. Ich möchte, dass sie eine starke Frau wird und die die Welt verändern will für sich. Und dann kam die iranische Revolution, also die Frauenrevolution in Iran, die Woman-Life-Revolution. Und ich habe dann zum allerersten Mal so richtig, hat mein Körper gezittert, als ich diese Frauen gesehen habe, wie sie auf die Straße rennen und für ihre Freiheit kämpfen, ihr Kopftuch abnehmen und wissen, was alles mit ihnen passieren kann. Und da hat es ganz doll in mir was ausgewirkt, dass ich dachte, ich habe so schön, ich lebe so schön, ich lebe in Freiheit und ich hab's einfach so gut und ich möchte irgendwie was tun. Ich möchte das Sprachrohr für diese Frauen sein. Ich möchte für meine Tochter ein Vorbild sein. Und dann hat mir ein Freund von Miss Germany erzählt. Der hat gesagt, du, da gibt's dieses Miss Germany. Und das hat das Konzept geändert, weil ich es natürlich nicht kannte. Er hat gesagt, das Konzept ist Frauen, die Verantwortung tragen wollen, die etwas bewegen wollen, die eine Mission haben. Und dann habe ich gedacht, gut, dann mache ich da jetzt einfach mit.
Und ich kann mir vorstellen, dass Sie es auch deswegen nicht so richtig glauben konnten, dass Sie gewonnen haben, weil eine Mission haben Sie ja. Das haben Sie ja gerade eindrücklich erzählt und über die reden wir auch noch ausführlicher. Aber Sie sind auch die älteste Miss Germany mit 39. Sind Sie darauf auch so ein bisschen stolz?
Ja, also das Alter hat von Anfang bis heute eigentlich keine Rolle gespielt, weil ich fühle mich gut in meiner Haut, ob ich jetzt irgendwie, ist völlig egal, wie alt ich bin. Ich bin stolz darauf, dass ich Miss Germany geworden bin, dass ich jetzt diese Chance kriege, genau diese ganzen Themen, die mir wichtig sind, wie jetzt heute bei Ihnen zu sein, darüber zu sprechen, das ist das, worauf ich stolz bin.
Also 39 ist ja jetzt nun wirklich noch kein Alter. Aber was würden Sie sagen, gibt es auch eine Schönheit, die erst mit den Jahren kommt?
Ja, definitiv. Ich würde da sagen, das ist das, was du alles im Leben mitkriegst. Das ist das, was du siehst. Die Verantwortung, die du trägst. Die Erfahrung, die du eigentlich sammelst. Das ist eine Schönheit, die man, umso älter man wird, umso schöner wird die eigentlich.
Ich kann es kaum glauben, wenn ich Sie sprechen höre und wenn ich Bilder von Ihnen sehe. Sie haben ja auch gerade schon von Ihren lockigen Haaren gesprochen, die Sie so gerne mögen. Es gab den riesen Shitstorm nach dieser Wahl. Ob das jetzt das Alter ist, ob das Ihre iranische Herkunft ist oder. Wir brauchen da gar nicht drauf eingehen, weil ich glaube, es gibt genug Hass gerade, über den die Leute sprechen. Aber wie sind Sie da durchgegangen? Wie konnten Sie sich schützen?
Also tatsächlich ist diese Vergangenheit, die ich mit der Architektur habe, wissen Sie, ich komme von der Baustelle. Ich habe immer gelernt, mit Rückschlägen umzugehen. Ich bin aus dem Iran hier hingezogen, das 8-mal Umziehen, das Verhältnis meiner Eltern. Ich habe immer wieder gelernt, mit Rückschlägen umzugehen. Und ich habe gelernt, man kann irgendwie nicht davor weglaufen, sondern man muss sich den Dingen stellen, wenn man denn eine Mission oder eine Vision hat. Ich habe natürlich nicht mit diesem Shitstorm in dem Ausmaß gerechnet. Und es hat mich natürlich, ich würde jetzt lügen, wenn ich sage, es hat mich nicht schockiert, was mir da die Leute zum Teil geschrieben haben. Wirklich ganz furchtbare Sachen. Aber ich werde mich davon nicht unterkriegen lassen, denn ich habe eine Mission und ich möchte auch vor allen Dingen jungen Frauen zeigen, dass sie sich nicht verstecken sollen, denn das ist ja meine Mission. Junge Frauen da draußen, ihr müsst euch nicht verstecken, seid mutig, habt irgendwie eure eigenen Werte und deswegen war es mir umso wichtiger, wenn mir ganz viele junge Frauen auf Social Media schreiben, wie sehr sie mich mutig finden und dass sie sich das nie trauen würden. Das hat mir Kraft gegeben, um zu sagen, wisst ihr was, jetzt erst recht.
Das ist dann das auch, wo Sie sagen, ich habe auch manchmal sogar Energie daraus ziehen können.
Ja,
Inwieweit würden Sie sagen, da gibt es auch sehr viele Schulungen, das wusste ich alles nicht, auch also Schulungen auch im Auftreten, in Rhetorik. Inwieweit würden Sie sagen, wirkt dieser Wettbewerb aus dem Februar und aus den Monaten davor heute noch nach in Ihnen?
Ich habe ganz viel gelernt aus dieser Miss Germany-Reise. Ich kann es jeder jungen Frau da draußen wirklich empfehlen, die eine Mission hat und die Lust drauf hat, diese Reise mitzumachen. Da gibt's Coach. Wir haben Speaker-Coach. Den Speaker-Coach habe ich sogar noch bis heute, der mich unterstützt bei meinen Reden, Vorträgen halten. Du lernst, wie du vor versammelter Mannschaft, wie du sprichst, wie du deine Mission kurz fasst, wirklich wie du atmest, wie du Choreografie sogar ein bisschen dabei. Das heißt, was ist dein Auftreten? Da kann man wahnsinnig viel lernen. Und ich als Architektin, die ja schon wirklich sehr viele Präsentationen gehalten habe, habe unglaublich viel noch dazu gelernt.
Sie haben unter anderem ein Preisgeld von 25.000 Euro bekommen. Verraten Sie, wohin die gehen? Oder schon gegangen sind vielleicht auch?
Nee, die sind noch gar nicht gegangen. Wir machen jetzt ganz viel. Wir setzen das ein in Thema Social Media. Das heißt, Themen, die uns sehr, sehr wichtig sind, dass die eine Reichweite haben. Wir haben unterschiedliche Sachen. Event haben wir jetzt noch vor. Das heißt, diese Schirsan, da kommen wir bestimmt auch nochmal drauf zu.
Das ist ein Netzwerk, das Sie
gegründet
haben.
Genau, mein Netzwerk,
haben.
Was ich Genau.
Um eben Frauen zu unterstützen, wie Sie es ja auch gerade schon durchklingen haben lassen. Und das heißt auf Deutsch Löwenfrau.
Genau. Das ist ein iranisches Wort und das heißt auf Deutsch Löwenfrau. Und da geht es darum, dass wir Events veranstalten mit Musik, mit Kunst und da tolle Frauen zusammenbringen, die eine Geschichte zu erzählen haben, Empowerment machen und wirklich versuchen, Frauen in ihren eigenen Themen zu unterstützen. Da fließt das Geld ein. Es ist auch ehrlicherweise noch sehr, sehr viel übrig. Wir gehen da ganz sparsam mit um. Aber so soll die Reise dann werden.
Es ist ja ein feministisches Netzwerk und es gibt immer noch sehr viele Männer und auch Frauen, die bei dem Wort Feminismus zurückschrecken. Wie holen Sie denn zum Beispiel auch Männer mit ins Boot? Oder wollen Sie es gar nicht?
Doch, unbedingt. Also ich bin auch total für nicht nur Female Empowerment, sondern Empowerment für alle. Weil es bringt nichts, wenn nur Frauen einander verstehen. Es müssen Männer dabei sein, damit man die Sprache sozusagen von beiden versteht. Ich fühle mich auch immer, wie gesagt, immer dieses Thema Baustelle ist für mich so wichtig, weil ich habe von der Baustelle ganz viel gelernt. Nämlich auch genau, wie man diese Brücke schafft zu Männern, die einen auch verstehen. Und es ist am Ende nur eine Kommunikationsfrage. Deswegen ist ganz wichtig, dass eigentlich auch immer wieder Männer an solchen Orten mit dabei sind.
Geben Sie uns doch mal ein Beispiel, wie das auf der Baustelle ist. Also wenn Sie sagen, oft wahrscheinlich alleine unter Männern als Frau, wie machen Sie es, dass Sie nicht übersehen werden, dass Sie gehört werden, dass Sie in Kommunikation treten können?
Ja, genau. Also ich bin oft alleine als Frau und es war auch wirklich ein langer, harter Weg. Werde heute noch gefragt, kommt dein Chef noch, ob ich die Praktikantin wäre? Und dann sage ich, nee, ich bin der Chef selbst. Und am Anfang hat mich das natürlich alles getriggert. Mittlerweile sehe ich mich da drin, da die Leute wirklich nahezulegen, dass das nicht so der Fall ist. Und man lernt auf der Baustelle, wie man, weil es sind nun mal 90% Männer, wie man mit der Situation umgeht. Und ich sage meinen jungen Architektinnen heute, das Allerwichtigste ist, dass du natürlich das Know-how hast. Also das heißt, du musst auf dem gleichen Bildungsstand sein wie die Männer. Ob es jetzt die Baustelle ist, ob es ein Jufix-Termin ist, ob es andere Architekten sind oder der Bauherr. Völlig egal. Und dann finde ich es immer total falsch, wenn Frauen versuchen, wie Männer zu sein. Nein, wir sind Frauen, wir dürfen unseren weiblichen Charme behalten, wir dürfen Frau bleiben. Aber das dann einzusetzen mit dem männlichen Know-how, respektvoll und auf Augenhöhe miteinander umzugehen, das ist das Wichtigste. Und dann lernen die Männer auch, dass sie einen Gegenüber haben, mit dem sie auf Augenhöhe umgehen können. Und dann entsteht das und dann funktioniert es wirklich gut.
Ich sehe schon, wir müssen mit Ihnen mal auf die Baustelle.
Ja, Apame
Schönauer ist das in 1:1 der Talk heute auf Bayern 2. Und wir haben eine Musik, ja, die leitet unser nächstes Kapitel schon ein. Sie heißt Freedom for Iran und die Interpretin ist Trickster.
Where we fight for equality, to wear what we like and be who we wanna be. Coming from a country where you can't talk freely, where you can die if you don't wear it properly. And when I say I don't wanna go on holidays in a place where they took the human rights away, you get so vexed and tell me these are things I cannot say. And while you preach, and another woman killed again. Bang 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 bang. Another woman died in the streets of Iran. She's not the first and she won't be the last one, because the people are fighting for freedom. Bang 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 bang. Another woman died in the streets of Iran. She's not the first and she won't be the last one, fighting for freedom. Man, dochter Iran zaminam, Iran Istanbul. Still afraid of the regime. We cut the hair like we cut our chains, burning the scars like we burned our ways, healing the
the scars covering the pain. What's happening in Iran is so insane. Bang, 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 bang. Another woman died in the streets of Iran. She's not the first and she won't be the last one, because the people are fighting for freedom. Bang, 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 bang. Another woman died in the streets of Iran. She's not the first and she won't be the last one, fighting for freedom. Bang, 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 bang. My mother worried about the words that I sing. Bang, 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 bang. Far away from home but still afraid of the regime. Bang, 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 bang.
Eine Stunde, zwei Menschen. Im Gespräch auf Bayern 2. Anja Scheifinger trifft
Apameh Schönauer, kämpft für die Freiheit iranischer Frauen.
Wir haben gerade eine Musik gehört, Trickstar, die mit 1 von Iran nach Deutschland gekommen ist. Sie sind mit 6 nach Deutschland gekommen. Und Trickstar sagt, wenn ich iranische Frauen sehe, die für ihre Rechte und ihre Freiheit kämpfen, dann macht mich das stolz, eine iranische Frau zu sein. Ich habe immer noch Familie dort und kann deren Kampf absolut nachempfinden. Können Sie das voll und ganz unterschreiben, Frau Schönauer?
Ich kann das voll und ganz unterschreiben. Ich kriege jedes Mal Gänsehaut, wenn ich unsere iranischen Frauen anschaue und meiner Meinung nach auch die stärksten Frauen. Also wirklich, was die sich da für einen Kampf leisten und dass sie für ihre Freiheit kämpfen und dass es einfach mal reicht. Diese Unterdrückung reicht einfach mal. Und ich kann nicht in das Land reisen, aber ich kann von hier versuchen, immer wieder auf dieses Thema einzugehen und immer wieder, ich gehe an Schulen und versuche immer wieder junge Leute dafür zu motivieren, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen und zu verstehen, was eigentlich dort die Menschen gerade für ihre Freiheit tun und wie sie kämpfen.
Sie sagen, Sie können nicht in den Iran, aber Sie sind das erste Mal wieder in den Iran gereist. Da waren Sie 14 und Sie haben gesagt, ich musste als erstes weinen. Warum?
Weil ich diese unfassbare Liebe von meiner Familie entgegengekriegt habe. Ich werde jetzt auch gerade ein bisschen sentimental, weil ich dieses Gefühl nicht vergesse. Weil wir sind nach Deutschland gezogen und dann gab es Mama, Papa, meine Schwester und mich. Mein Opa ist relativ schnell verstorben und noch natürlich meine Tante. Aber als wir dann das allererste Mal in den Iran gereist sind, dann standen die ganze Familie da und wir waren halt müde von der Reise, ich weiß es noch. Und dann hat meine Oma gesagt, kommt, legt euch mal hin, legt euch mal schlafen ins Schlafzimmer. Meine Schwester und mir hat sie das gesagt. Und das hat die Familie nicht ausgehalten. Jede, ich weiß nicht, irgendwie 10 Minuten kamen die reingestürzt und haben angefangen, uns zu küssen, weil die uns so vermisst haben. Und ich bin immer wieder davon wach geworden, dass mich irgendwer gedrückt hat und mir gesagt hat, wie sehr er mich vermisst hat. Ein unbeschreiblich schönes Gefühl.
Schön. Ja. Klingt sehr, sehr anrührend.
Ja.
Also abgesehen jetzt von der Familie, war das auch nochmal ein Wurzeln finden?
Ja, absolut. Ab da fing es dann an, dass wir dann immer jedes Jahr oder jedes zweite Jahr in den Iran gereist sind. Und das war für mich dann eine wahnsinnige Findungsphase, denn ich habe nicht verstanden, wo ich hingehöre. Und dieses Wort heimatlos begann dann, als ich dann in die Pubertät kam. Ich habe nicht verstanden, wo ich hingehöre. Denn jedes Mal, wenn ich im Iran war und auch vor allen Dingen das allererste Mal, habe ich verspürt, wow, die sehen alle aus wie ich, die haben alle schwarze Haare, schwarze Augen. Denn in Deutschland bin ich natürlich immer einer der wenigen mit den dunklen Haaren. Und dort, die sahen alle aus wie ich. Aber dann immer wieder nach einer Weile, wenn ich dann im Iran war und dann mich mit den Leuten unterhalten habe, habe ich dann aber immer wieder gefühlt, naja, aber eigentlich vom Unterhalten fühle ich mich eher deutsch und ich bin in Deutschland frei. Meine Oma hat immer zu mir im Iran gesagt, Abi, hier darfst du keine Meinung nicht äußern, ne? Sag bloß nicht, was du denkst irgendwie, wenn du auf der Straße bist. Und das war dann immer so, wo gehöre ich denn eigentlich jetzt nun hin? Die sehen zwar im Iran aus wie ich, aber hingezogen zum Leben fühle ich mich in Deutschland und es war wahnsinnig schwer. Ja.
Das letzte Mal, als Sie in den Iran reisen wollten, das war vor ziemlich genau 2 Jahren, da war Ihre Tochter noch sehr klein. Und dann passierte der Tod von Mahsa Amini.
Ja. Und mein Onkel, der war krank, und meine Schwester und ich haben wirklich spontan beschlossen, komm, wir nehmen uns jetzt einen Flug und reisen 2 Wochen in den Iran, um ihn zu besuchen, und wir nehmen die Kleine mit. Wir waren gerade dabei, unsere Dokumente zu erneuern und so. Und dann passierte es, dass Mahsa Amini starb. Und dann entstanden die Unruhen im Iran. Und ich weiß noch, wie heute, meine Schwester und ich standen einander irgendwie gegenüber und haben gedacht, reisen wir jetzt in den Iran und tun so, als ob nichts passiert ist und besuchen unsere Familie? Oder wir rasten jetzt aus und basteln uns Plakate und gehen hier auf die Straße und demonstrieren für die Freiheit der Frauen dort. Und dann haben wir uns fürs Zweite entschieden.
Wir müssen vielleicht einmal noch kurz rekapitulieren. Mahsa Amini wurde verhaftet, weil sie angeblich ihr Kopftuch nicht richtig getragen hat, und wurde dann im Gefängnis ermordet.
Ja.
Sie war damals 22. Was hat der Tod für sie verändert in Deutschland?
Als Mahsa Amini gestorben ist, ist mir einfach genau bewusst geworden, was das Wort Freiheit für mich bedeutet. Und dann ist mir bewusst geworden, genau auch dieser ganze Zusammenhang zu Miss Germany, dass hier sehr viele Menschen gar nicht wissen, was Freiheit ist in Deutschland. Sie leben es zwar, aber sie wissen gar nicht, was das ist. Und man weiß erst, was Freiheit bedeutet, wenn man es nicht besitzt. Und da fing in mir, in meinem Bauch, die Unruhe an, dass ich irgendwas verändern will und machen will und die Leute hierfür sensibilisieren möchte.
Können wir sagen, das hat sie auch politisiert?
Ein wenig. Ich versuche das immer so ein bisschen neutral zu halten und mich jetzt nicht in Richtung Politik zu bewegen, denn A, bin ich keine Politikerin, da gibt es viel, viel bessere Frauen wie eine Dusan Tekay, die sich für uns einsetzt, wie eine Natalie Amiri. Ich habe immer versucht, aus der Kunst und aus der Architektur, aus dem Kreativen, dann sozusagen meine politische Seite deutlich zu machen oder die Leute für den Iran zu begeistern.
Und Sie sagen, Sie gehen eben in diesen vielen Missionen, die Sie haben, eben auch Frauen sichtbar machen an Schulen. Ist es eine spezielle Ausrichtung, die Sie da haben?
Und tatsächlich bin ich schon sehr oft, dadurch, dass meine Mutter ja auch Lehrerin ist, bin schon an der Waldorfschule ein paar Mal gewesen, wo ich dann unterschiedlichen Klassen, 10. Klasse, 11. Klasse, dann Unterrichtseinheiten gegeben habe. Wo ist der Iran? Was macht den Iran aus? Was ist da gerade diese Frauenrevolution? Und ich merke leider immer mehr, also merke halt immer wieder, dass die Kids gar nicht wissen, gar nichts über den Iran wissen hier in Deutschland. Und allein wenn ich aus dieser Unterrichtseinheit rausgehe und die wissen, was Woman Life Freedom bedeutet, dann habe ich einfach schon ein bisschen was erreicht.
Der Slogan von allen, die dort demonstrieren.
Genau, genau. Ich versuche damit, ein Bewusstsein bei den Kindern zu schaffen, damit die sich alle noch ein bisschen mehr Gedanken darüber machen, wie gut sie es eigentlich haben. Und das schaffe ich, indem ich ihnen genau diese Beispiele aus dem Iran nenne und die fangen an, drüber nachzudenken. Und ich sage ihnen, ihr lebt in Freiheit, ihr wisst gar nicht, wie gut ihr es habt und ihr könnt hier so viel bewirken. Also man merkt das auch daran, dass die Kids heutzutage weniger wissen, was sie wirklich werden wollen. Alles so ein bisschen wischiwaschi. Und da versuche ich, ein Bewusstsein zu kreieren und zu sagen, ihr habt alle Möglichkeiten der Welt, nimmt es in die Hand und versucht alle zusammen, die Welt zu einem besseren zu machen.
Jetzt hat ja bei Ihnen ein Kopftuch den Ausschlag gegeben, für Ihre Familie von Deutschland in den Iran auszuwandern. Ein Kopftuch war im Grunde genommen der Auslöser letzten Endes vom Tod von Mahsa Amini. Ist das ein Kleidungsstück, das bei solchen Gesprächen auch eine Rolle spielt?
Absolut, ja. Das Kopftuch ist ja eigentlich ein Symbol für die Unterdrückung. Damit unterdrückt die Regierung alle Frauen im Iran. Und dass dieses Symbol ist, ist, was wir halt immer wieder ansprechen, das verstehen leider auch immer falsch. Und die glauben auch jetzt in diesem ganzen Shitstorm, ich hätte was gegen an sich Kopftuch tragende Frauen hier in Deutschland. Aber es geht gar nicht um eine Religion. Es geht darum, dass die Frau gezwungen wird, ein Kleidungsstück zu tragen, was sie nicht möchte. Jede Frau soll frei entscheiden, wie sie aussehen will und wie sie rumlaufen will. Und auch das ist, glaube ich, hier so vielen Leuten nicht bewusst. Sie stehen jeden Tag auf und ziehen sich an und gehen raus. Aber macht euch mal einmal Gedanken darüber, dass ihr gezwungen werdet, eure Haare zu verstecken oder Mantel zu tragen, dass man eure Kleidung nicht sieht. Darum geht's. Um den Zwang, um den Druck.
Und Sie haben vorhin gesagt, ich kann in den Iran nicht mehr reisen. Das ist die Folge all dieser Unruhen, die in den letzten 2 Jahren waren, oder?
Genau, ich habe sehr viel demonstriert und ganz bevor ich dann wirklich auf die Hauptbühne von Miss Germany, weil ich dann irgendwann unter den Top 10 war, habe ich mich mit meiner Familie zusammengesetzt und wir haben ganz offen drüber geredet und die haben zu mir gesagt, Appi, wir befürworten und wir unterstützen dich, aber dir muss einfach bewusst sein, wenn du auf diese Bühne gehst und mein Speak sozusagen bei der Miss Germany ist ja auch, dass ich meine 90 Sekunden, die man dann dort sprechen soll und seine Mission erzählt, beende mit Woman Life Freedom und meine Familie hat mir nahegelegt, du musst nur wissen, wenn du das machst, wirst du erstmal nicht in den Iran reisen können. Und ich habe das bewusst gemacht.
Sie haben es in Kauf genommen.
Ich habe es in Kauf genommen.
Zu Gast bei Anja Scheifinger auf Bayern 2.
Apame Schönauer, leidenschaftliche Architektin.
Und Chefin eines 10-köpfigen Teams. Was haben Sie zuletzt gebaut?
Oh, wir haben ganz viele tolle Sachen gemacht. Zuletzt haben wir die Mercedes-Benz Arena in Berlin, die jetzt zu Uber Arena geworden ist. Dort haben wir die Lounge für die Uber-Welt gebaut.
Worauf legen Sie da Wert? Also woran könnte ich einen Bau von Apame Schönauer erkennen?
Also als allererstes ist es die Story dahinter. Also das heißt, was wollen wir mit diesem Projekt erzählen? Wofür steht es? Ist es ein altes Gebäude? Hat es selber eine Geschichte zu erzählen? Das ist mir einfach erstmal unheimlich wichtig. Und dann, wenn Sie Apame Architektur sehen, dann wird sie mit sehr vielen Farben verbunden sein.
Zumal ja, wie Sie uns verraten haben, der Name das schon sagt.
Ja.
Alle Farben vereint? Oder wie war das nochmal?
Wenn Farben im Einklang sind.
Es gibt ein wunderschönes Buch, das heißt Irans Töchter. Da werden sehr viele Menschen, die in Deutschland wirken, vorgestellt, die ursprünglich aus dem Iran stammen. Und Ihr Kapitel darin trägt die Überschrift Die Zukunft bauen. Was heißt für Sie die Zukunft bauen?
Ich stelle mir einfach eine tolle Zukunft vor, die wir zusammengestalten und die ein wenig mehr Frieden zulässt, die ein wenig mehr Freiheit zulässt, die irgendwann es erlaubt, den wahnsinnig starken, mutigen Frauen im Iran vielleicht ihr Ziel zu erreichen, denn einfach nur in Freiheit zu leben und selbstbestimmend zu sein, das würde es für mich bedeuten.
Und wenn wir das noch ein bisschen konkreter machen, wenn wir jetzt, Sie haben ja auch Städtebau studiert, wie müsste eine Stadt aussehen, die besonders lebenswert ist für Sie?
Da müssten unterschiedliche Kulturen zusammenleben können. Und jeder hat Recht auf Meinungsfreiheit in dieser Stadt. Und wir würden uns nicht verurteilen, sondern versuchen, einander zuzuhören und einander zu verstehen und zu unterstützen. So wird's aussehen. Und da muss natürlich ganz viel Farbe rein.
Jetzt, wenn wir uns die aktuelle Migrationsdebatte anschauen und Sie sagen, ja, es soll Meinungsfreiheit herrschen, müssen Sie ja auch Meinungen zulassen, die vielleicht nicht Ihre sind. Es ist viel Angst, es ist viel Sorge im Spiel. Wie erleben Sie als Deutsch-Iranerin die momentane Debatte?
Es ist schon ein wenig angsteinflößend, muss ich sagen. Es ist schon echt heftig, was da draußen gerade passiert. Und jetzt ist es noch wichtiger, dass wir alle zusammenhalten, dass wir alle miteinander sind und dass die ganzen Menschen, die wirklich für die Demokratie sind, sich zusammensetzen und stärker denn je sind.
Was würden Sie Menschen zurufen oder vielleicht hatten Sie auch eine Begegnung in letzter Zeit, wo Sie sagen, okay, ist überhaupt nicht in meinem Meinungsspektrum, ist jemand, der Angst hat, welches Argument würden Sie da gerne bringen?
Und dann würde ich mich gerne mit dem an den Tisch setzen und mich unterhalten, aber auf eine konstruktive Art und Weise und nicht, wie es jetzt gerade läuft, über Social Media und überall, wo die Leute anonym sich gegenseitig beleidigen, sondern wirklich, lasst uns zusammen an den Tisch setzen und miteinander sprechen und verstehen.
Sie haben gesagt, Sie würden sich gerne zusammensitzen. Jetzt stelle ich mir mal vor, ich wäre Gast bei der Familie Schönauer, bei ihrem deutschen Ehemann, dem Sohn, den er aus erster Ehe mitgebracht hat und ihrer gemeinsamen Tochter Suri. Was würde ich erleben bei Ihnen zu Hause beim Abendbrottisch?
Sie würden erstmal die persische Küche genießen dürfen. Das würde ich auf jeden Fall machen, weil das ist dann der tolle Mix. Wir würden Musik anmachen, wir würden ganz viel reden. Sie würden meine Tochter tanzen, singen und hören. Und dann ist tatsächlich auch in unserer persischen Kultur, und mittlerweile hat es mein Mann und unser Sohn auch angenommen, wir machen manchmal einfach die Musik an und fangen alle zusammen an zu tanzen. Es würde laut, wild und fröhlich sein bei uns.
Nach dem ganzen unsteten Leben, das Sie in Ihrer Kindheit auch erfahren haben, würden Sie inzwischen sagen, Sie leben in oder zwischen zwei Welten?
Ich würde sagen, ich habe aus beiden Welten für mich das Beste rausgesucht und das habe ich mir vereint in mein Zuhause.
auch vereint, weil sie alle Feste feiern, glaube ich, oder? Weihnachten,
so,
persisches Neujahr.
Absolut, absolut. Das haben wir von unseren Eltern beigebracht bekommen, als wir nach Deutschland gezogen sind. Hat mein Papa zu mir gesagt, vergiss nie, wo du herkommst. Aber wir sind jetzt in einem fremden Land, in einem neuen Land und da müssen wir die Kultur respektieren. Und außerdem wäre es ja total schade, wenn ihr in die Schule geht und keinen Weihnachtsbaum habt. Das heißt, wir feiern immer persisches Neujahr und wir feiern auch immer deutsches Weihnachten. Und ich freue mich auf beide Feste total und die Kinder auch, weil es Doppelgeschenke gibt.
Jetzt brauche ich noch eine Auflösung. Mhm. Im Buch Irans Töchter, von dem wir eben schon gesprochen haben, wo Sie unter anderem auch vorgestellt werden, haben Sie eine sehr schöne Frage gestellt bekommen. Was ist der Geruch von Glück?
Ich glaube, das war ein persisches Essen, ne? Was ich reingeschrieben habe.
Also,
hatte.
Sie haben gesagt Gourmet Sabzi, was ich wahrscheinlich ganz schrecklich ausspreche. Wie spricht man es aus?
Gourmet Sabzi.
Gourmet Sabzi. Was ist das?
Das ist ein ganz klassisches persisches Essen. Da sind rote Bohnen drin, Fleisch und irgendwie 5 oder 6 verschiedene Kräuterarten und das Ganze mit Reis. Wenn man Gourmet Sabzi kocht, dann riecht das ganze Haus eine Woche lang nach diesem Essen.
Wunderbar, und mir läuft schon das Wasser im Munde zusammen. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für Ihre Zeit. Apami Schönauer war bei uns zu Gast in 1:1 The Talk. Vielen Dank.
Danke. Dankeschön.
Das war das Gespräch mit Apame Schönauer. Und wenn Sie einmal den Talk live auf der Bühne sehen wollen, am 16. Oktober in Nürnberg, können Sie das tun, wenn Caro Matzko mit Karl Theodor zu Guttenberg spricht. Sie steht auch hinterher für Ihre Fragen rund um den Talk zur Verfügung. Alle Infos bekommen Sie unter podcastfestival.de.